Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben derzeit eine außergewöhnliche Situation. Es ist eine Bewährungsprobe, aber es ist keine Staatskrise. Die Aufgabe ist groß, aber sie ist lösbar.
Nein, keine Staatskrise, das sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu den geplatzten Gesprächen zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP, auch wenn es das Aus für eine Jamaika-Koalition in Deutschland bedeutet. Wie es jetzt weitergeht, das war heute das große Thema in Berlin und darum geht's auch zuerst im Update heute mit Jan Bungartz.
Update.
Reißt euch zusammen, danach klingt der Appell des Bundestagspräsidenten an die Parteien. Schließlich haben die Wähler nicht nur für ein Wahlprogramm gestimmt, sondern auch den Auftrag gegeben, eine neue Regierung zu bilden. Für Schäuble bedeutet das Kompromisse machen, auch wenn dann eine Partei nicht alles umsetzen kann, was sie im Wahlkampf versprochen hat.
Das ist kein Umfallen, auch keine Profilschwäche.
Ganz konkret hat Schäuble in seiner Bundestagsrede diplomatischerweise keine Partei genannt, aber noch ein anderer Satz geht wohl unter anderem in Richtung der FDP, die ja die Sondierungsgespräche abgebrochen hatte. Klar, das muss möglich sein, dass Parteien nicht mit anderen zusammenarbeiten wollen, aber, so Schäuble,
das muss schlüssig erklärt werden, damit nicht der Eindruck entsteht, man wolle sich der Verantwortung entziehen.
Außer der FDP könnte damit allerdings auch die SPD gemeint sein, denn zumindest die Parteispitze ist da weiter nicht bereit, nochmal mit der Union zu regieren in einer Neuauflage der Großen Koalition. Von den Sozialdemokraten will sich FDP-Politiker Marco Buschmann deswegen keine Vorwürfe anhören.
Sie, die Sie kaum das Wahlergebnis abwarten konnten, um die Flinte feige ins Korn zu werfen, dass Sie uns nach über 4 Wochen Ringen, Beraten und der Suche nach Kompromissen irgendwas hier vorwerfen wollen, dann müssen die selber lachen.
Aber nicht nur im Bundestag ging es heute um die geplatzten Jamaika-Gespräche. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will wissen, welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt, eine Regierung zu bilden. Heute hatte er deshalb die Parteichefs der Grünen, Simone Peter und Cem Özdemir, zu Besuch im Schloss Bellevue und danach FDP-Chef Christian Lindner. Donnerstag kommt dann der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Bleibt die Frage, wie es jetzt weitergeht, wenn die Vermittlungsversuche des Bundespräsidenten nichts bringen. Möglichkeit A, eine Minderheitsregierung, die gilt als politisch instabil und auch die Bundeskanzlerin ist da skeptisch, wie sie sagt. Oder Möglichkeit B, Neuwahlen. Beides hat es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. Der Bundestag hat sich heute auf jeden Fall schon mal darauf vorbereitet, dass es wohl noch dauern wird, bis Deutschland eine neue Regierung hat. Er hat heute unter anderem einen Hauptausschuss eingesetzt. Der soll sicherstellen, dass das Parlament seine Arbeit machen kann. Und die EU-Kommission hat heute klargestellt, dass sie nicht auf Deutschland warten, sondern weiterarbeiten will. Ein Sprecher sagte in Brüssel, Europa wird keine Pause machen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Nach dem Aus für ein Jamaika-Bündnis wird auch im Netz über das Wie weiter diskutiert. Oschen schreibt kurz und knapp bei Spiegel Online, ich bin für eine Minderheitsregierung ohne Fraktionszwang und mit ehrlicheren Diskussionen. Bei T geht auf Twitter noch andere Optionen durch. Erstens, die SPD gibt sich einen Ruck und tritt in eine GroKo ein. Oder Minderheitsregierung von Union und Grüne mit inoffizieller Tolerierung der SPD. MeToo Birdie hat noch einen anderen Vorschlag. CDU, SPD und Grüne bilden Kenia-Koalition ohne CSU. Horst kann seine Obergrenze behalten, Merkel bleibt Kanzlerin. Und SPD und Grüne wären mit der CDU auf Augenhöhe. Auch über Neuwahlen wird diskutiert. Benjovi hält davon überhaupt nichts. Was ist das für ein alberner Ansatz, sofort nach Neuwahlen zu rufen, die zwar 100 Millionen Euro kosten, aber nach bekannter Lage der Dinge nur marginale Verschiebungen der derzeitigen Situation ergeben würden? Easy723 sieht das auch so und fordert, die SPD muss die Verantwortung jetzt übernehmen ohne Schulz und Nahles und die CDU muss auf Frau Merkel verzichten. Und Subraumpixel ergänzt, Neuwahlen bitte nur, wenn Plakate verboten werden.
Was sonst noch wichtig war.
In Simbabwe hat Langzeitstaatschef Robert Mugabe seinen Posten aufgegeben, nach fast 40 Jahren an der Macht. Der Präsident von Simbabwes Parlament hat gesagt, dass Mugabe ihm per Brief seinen sofortigen Rücktritt mitgeteilt hat. Kurz vorher war der Druck auf den Präsidenten nochmal gestiegen. Das Parlament in der Hauptstadt Harare startete ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatschef. Auch vor dem Parlamentsgebäude forderten nochmal tausende Menschen seinen Rücktritt. Ein Ultimatum seiner eigenen Partei hatte Mugabe gestern noch verstreichen lassen. Schon letzte Woche hatte das Militär aber die Macht in Simbabwe übernommen und den Präsidenten unter Hausarrest gestellt. Seine Gegner werfen dem 93-Jährigen einen autoritären Führungsstil vor und machen ihn auch für die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich. Rund 500 Polizisten waren heute Morgen bei einer Großrazzia in mehreren Bundesländern im Einsatz wegen Terrorverdachts. 6 Syrer wurden festgenommen. Sie sollen Mitglieder der Terrororganisation IS sein und einen Anschlag geplant haben. Nach ARD-Informationen unter anderem auf ein Einkaufszentrum und den Weihnachtsmarkt in Essen in Nordrhein-Westfalen. Polizisten haben deshalb insgesamt 8 Wohnungen durchsucht. Außer in Essen auch noch in Kassel, Hannover und Leipzig. Dabei beschlagnahmten sie Laptops, Handys und Dokumente. Waffen oder Sprengstoff wurden allerdings nicht gefunden. Die Anschlagspläne waren laut den Ermittlern noch nicht abgeschlossen. Die 6 Terrorverdächtigen sind demnach als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Die Zeitung Die Welt berichtet außerdem, dass andere Flüchtlinge die Ermittler auf die Spur gebracht haben. Bestätigt ist das nicht. Geoblocking im Netz. Das nervt nicht nur beim Streaming, sondern auch beim Einkaufen. Zum Beispiel, wenn User eines ausländischen Online-Shops auf die Seite des Heimatlandes umgeleitet werden. Da kostet die Ware dann oft mehr. Ungerecht findet das etwa der slowakische Wirtschaftsminister Peter Šíga.
Nur einer von 3 Online-Anbietern erlaubt den Kunden auch den Einkauf auf einer anderen Seite als der, die für ein bestimmtes Land freigeschaltet wurde. Das ist genauso, als würden sie beim Bäcker Brötchen kaufen und man gibt sie ihnen nicht, weil sie aus einem anderen EU-Land kommen.
Es passiert aber nicht mehr lange, wenn es nach EU-Parlament und Mitgliedstaaten geht. Die haben sich jetzt geeinigt, die Diskriminierung beim Geoblocking nächstes Jahr abschaffen zu wollen. Blockieren und Umleiten von Online-Shoppern soll dann für viele Waren und Dienstleistungen verboten sein. Einen Haken hat die Sache aber. Nach den EU-Plänen muss ein ausländischer Shop seine Ware zwar auch für andere Mitgliedsländer anbieten, dahin liefern muss er sie aber nicht. Wer also in Deutschland zum Beispiel einen neuen Kühlschrank in Bulgarien kauft, muss ihn da womöglich selbst abholen. Deutsche Schüler sind laut einer neuen PISA-Studie gut in Teamarbeit. Im internationalen Vergleich der OECD liegen die Neuntklässler deutlich über dem Durchschnitt, im oberen Drittel von mehr als 50 getesteten Bildungssystemen. Noch besser waren unter anderem Schüler in asiatischen Ländern wie Japan, Korea oder Singapur. Eine Ausnahme ist da laut OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher unter anderem China.
Auch gilt für die Türkei, die Russische Föderation, Montenegro, Tunesien und so weiter. Auch das sind Länder, wo die Schüler relativ gesehen Schwierigkeiten bei dem gemeinsamen Problemlösen haben.
Im PISA-Test zur Sozialkompetenz sollten die Neuntklässler am Computer Aufgaben lösen, zusammen mit simulierten Partnern. Es ging zum Beispiel darum, ein Ausflugsziel für einen Schüleraustausch zu finden oder ein Missverständnis aufzuklären. Mädchen schnitten in dem simulierten Teamwork insgesamt besser ab als gleichaltrige Jungs. Das deckt sich mit einer älteren PISA-Untersuchung. Dabei kam raus, dass Jungen besser darin sind, Probleme alleine zu lösen.
Was noch wichtig wird.
Es gilt als das schwerste Kriegsverbrechen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Beim Massaker von Srebrenica töteten Truppen der bosnischen Serben mehr als 8000 Bosniaken, muslimische Jungen und Männer. Mehr als 20 Jahre ist das jetzt her. Der Bosnienkrieg ist seit 1995 vorbei. Morgen aber soll das Urteil fallen gegen Serbenführer Ratko Mladic. Der Ex-General gilt als Hauptverantwortlicher für das Massaker von Srebrenica. Er soll es angeordnet haben. Der heute 75-Jährige bezeichnet sich selbst als unschuldig. Entscheiden wird morgen das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Die Höchststrafe für Mladic wäre lebenslang Gefängnis.
Und sonst in der Welt?
Darf Polen nun weiter in einem der letzten Urwaldgebiete Europas uralte Bäume abholzen lassen oder nicht? Im Streit mit der EU-Kommission sieht sich das Land weiter im Recht. Laut dem polnischen Umweltminister entsprechen die Rodungen den EU-Vorschriften. Der Europäische Gerichtshof sieht das anders und hatte Polen aufgefordert, das Fällen der Bäume sofort einzustellen und mit einer Strafe von 100.000 Euro pro Tag gedroht. Wie die ARD berichtet, sind die Fellarbeiten daraufhin wohl vorerst eingestellt worden. Die polnische Regierung begründet die Rodungen in dem Waldgebiet offiziell damit, dass Borkenkäfer bekämpft werden müssen. In der EU ist das nicht das einzige Verfahren gegen Polen. An anderer Stelle geht es um die Justizreformen der Regierung. Laut Experten sind sie eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Kaum ein moderner Industriestaat akzeptiert so wenige Flüchtlinge wie Japan. Letztes Jahr zum Beispiel hat das asiatische Land nur 28 Menschen Asyl gewährt und das bei mehr als 10.000 Antragstellern. Das hat jetzt der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bemängelt und die japanische Regierung aufgefordert, mehr Menschen ins Land zu lassen. Dass die dem Wunsch nachkommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Regierung von Shinzo Abe ist nationalistisch ausgerichtet und die japanische Gesellschaft ohnehin sehr abgeschlossen. Trotzdem gehört Japan immer noch zu den Ländern, die am meisten Geld an das Flüchtlingshilfswerk der UNO überweisen. Allerdings wird es jedes Jahr etwas weniger. Kleine Geschenke von Auslandsreisen sind auf der ganzen Welt populär. In Nordkorea sind inzwischen Kondome das beliebteste Mitbringsel. Sie sind nämlich in der abgeschlossenen kommunistischen Diktatur verboten. Weil Pyongyang eine Geburtenkontrolle ablehnt, dürfen sie dort weder produziert noch verkauft und auch nicht importiert werden. Die Führung ist für eine höhere Geburtenrate, damit es, wie sie es ausdrückt, in Zukunft möglichst viele sozialistische Arbeiter gibt. Wie Radio Free Asia jetzt berichtet, werden die Kondome jetzt vor allem von nordkoreanischen Beamten mitgebracht, wenn sie von Reisen nach China zurückkommen. Das Risiko, das sie auf sich nehmen, ist sehr hoch, aber gleichzeitig verdienen sie viel Geld damit. Die Nachfrage ist sehr groß. Das liegt auch daran, dass Prostitution in Nordkorea weit verbreitet ist. Ein Zustand, den die kommunistische Führung eisern verneint.
Wissensnachrichten.
Wir haben gerade Besuch von ganz, ganz weit weg. Nicht die Großtante aus Neuseeland, sondern aus einem anderen Sonnensystem. Oamuamua heißt der Gast. Und auf der Website des Fachmagazins Nature gibt es heute die gesammelten Erkenntnisse zu ihm. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Oamuamua ist ein Asteroid mit einem ziemlich ungewöhnlichen Namen.
Na, das kommt davon, wenn man seine Teleskope auf Hawaii stehen hat. Oamuamua ist hawaiianisch und heißt Bote.
Und was sagen die Forscher denn zum Boten aus einem anderen Sonnensystem?
Also das ist erstmal der erste Asteroid, bei dem sich Wissenschaftler ob seiner Flugbahn und Geschwindigkeit sicher sind, der ist interstellar. Der kommt nicht aus unserem Sonnensystem. Der ist vermutlich eine flache, längliche, 400 Meter lange Scheibe. Ich sage vermutlich an dieser Stelle, weil der Asteroid erst recht spät gesichtet wurde. Da war er schon wieder auf dem Weg raus aus unserem Sonnensystem. Dann wurden aber alle verfügbaren Teleskope auf Oumuamua gerichtet. Auf seine Form schließen die Astronomen durch Lichtkurven, also wie der Asteroid leuchtet. Auf jeden Fall ist Oumuamua ein sehr dunkles Objekt. Der absorbiert 96% des Lichts und er ist rot.
Ach, wie kommt das?
Die rote Farbe stammt vermutlich vom hohen Metallanteil des Asteroiden und der Tatsache, dass der schon tausende von Jahren unterwegs ist und dadurch schon was länger der kosmischen Strahlung ausgesetzt ist.
So, du hast gesagt, Oumuamua ist schon wieder weg. Kommt mir das nur so vor oder ist er dann jetzt ziemlich schnell unterwegs?
Da hast du auf jeden Fall recht, wobei weg hier auch meint weg aus der Reichweite unserer Teleskope und damit Messinstrumente und nicht gleich weg aus unserem Sonnensystem. Aber Oumuamua ist tatsächlich schnell unterwegs, 95.000 Kilometer pro Stunde, so schnell, dass die Anziehungskraft unserer Sonne praktisch keine Wirkung auf ihn hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Forscher sich sicher sind, dass Oumuamua nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Denn mal abgesehen davon, dass die Flugbahn das belegt, gibt es auch am Rand unseres Sonnensystems keine Kraft, die so ein Objekt so krass beschleunigen könnte. Was Oumuamua aber so losschnipsen hat lassen, das wissen wir nicht.
Okay, offene Fragen, die wirft aber auch noch ein anderes Thema auf. Und das ist die Geschichte um die erhöhte Konzentration des radioaktiven Stoffs Ruthenium-106.
Da hatten ja Ende September, Anfang Oktober mehrere Messstellen in Europa eine leicht erhöhte radioaktive Konzentration gemessen. Der Ursprung war zunächst unbekannt. Das BfS, das Bundesamt für Strahlenschutz, hatte vermutet, dass die Quelle im südlichen Ural liegen könnte. Russland hatte das erst zurückgewiesen. Jetzt hat der russische Wetterdienst bestätigt, dass auch sie Ende September in Teilen des Landes eine hohe Konzentration vom radioaktiven Ruthenium-106 gemessen haben. Der höchste Wert wurde offenbar im Dorf Agayash nahe der Grenze zu Kasachstan gemessen, also dort, wo es das BfS im Prinzip auch vermutet hatte. Dort hat der Wetterdienst fast das Tausendfache des erlaubten Wertes festgestellt. Die Quelle ist weiterhin unklar. Zwar liegt da in der Nähe das berüchtigte Atomkraftwerk Mayak, nach Angaben der russischen Behörden, hat es dort aber keinen Unfall gegeben.
Ruthenium in der Luft und keiner will es gewesen sein. Zum Schluss noch was Lustiges. Schneckensex und Schneckenhäuser, die links rumgedreht sind. sind.
Normalerweise sind Schneckenhäuser nämlich rechtsrum gedreht, doch es gibt japanische Landschnecken, die sind andersrum. Ihr Schneckenhaus ist linksrum gedreht. Bislang dachten Biologen, diese linken Schnecken aus der Gattung Euhadra, die seien eine eigene Art und würden sich nur mit linken Schnecken der eigenen Art paaren. Jetzt haben aber Forscher aus Nottingham festgestellt, dass es in der Natur durchaus vorkommt, dass links gedrehte Euhadra-Schnecken auch mal Sex mit rechts gedrehten Euhadra-Schnecken haben. Die sind bislang als separate Art angesehen worden. Nun gehen die Forscher davon aus, dass rechts- und links gedrehte Schnecken zu einer Art gehören.
Wetter.
Die Nacht hat im Norden noch Regen dabei, sonst bleibt es jetzt meistens trocken bei 9 bis 1 Grad. Morgen gibt es für den Westen und Süden öfter Sonne. Die Nordhälfte kämpft noch mit Wolken und Schauern, dann höchstens 10 bis 16 Grad und ähnlich wird der Donnerstag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.